Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Der letzte Sonntag im Jahr, es ist wirklich wahr, kaum zu glauben, so schnell geht ein Jahr rum. Also in meinen Empfindungen jedenfalls, irgendwie viel zu schnell. Und das ist so die Zeit, ist vielleicht bei euch auch so, wo man so zurückguckt und überlegt, was war denn in diesem Jahr? So ein Rückblick, was habe ich erlebt, was war gut, was war nicht so gut, was könnte ich vielleicht ändern? Bei mir ist das immer Weihnachten so, weil dann schreibe ich den Weihnachtsbrief. Ich weiß, normalerweise schreibt man die so, dass die Weihnachten da sind. Ich schreibe die immer an Weihnachten, deswegen ist das dann die Weihnachtspost. Und das ist für mich so ein Moment, wo ich gucke, was war denn in diesem Jahr? Was gibt es denn zu berichten diesen Menschen, die so der engste Kern sind, die mir wichtig sind, die sowas noch kriegen? Was ist eigentlich das, was bleibt von diesem Jahr? Was nehme ich mit? Und auch in dieser Predigt wollen wir so eine Rückschau machen, nicht auf die Jahreslosung vom letzten Jahr, sondern von diesem Jahr. Wir sind ja noch in 25, nur ein paar Tage noch, aber wir sind noch in 25 und wir wollen da einfach nochmal reingucken. Das ist gar nicht so verkehrt, glaube ich, einfach nochmal wieder zurückgucken und zu sehen, was war da eigentlich. Wer kennt noch die Jahreslosung von 2025? Genau, ein paar kennen sie doch noch. Ich muss gestehen, manchmal geht das bei mir, kenne ich die im Sommer schon nicht mehr und denke, ich muss mal nachgucken, was war das? Die kannte ich noch, weil sie mich sehr betroffen hat und weil sie mich sehr gepackt hat am Anfang dieses Jahres, als sie ganz neu war. Und ich dachte, wow, das ist so eine Jahreslosung, die finde ich so richtig stark und kraftvoll. Und ich finde es sinnvoll, sich wirklich einfach nochmal damit auseinanderzusetzen. Was war das eigentlich, was uns dieses Jahr begleitet hat? Jahreslosung, was ist das überhaupt? Ist das so eine magische Formel und dann wird alles anders im Leben? Da steht sie, prüfet alles und das Gute behaltet. Jahreslosung, eine Losung ist sowas, das sozusagen eine Zielvorgabe ist. Etwas, dem wir folgen wollen. Diese Jahreslosung hat keine magischen Kräfte, kann ich euch ganz entspannt beruhigen. Sondern es ist einfach nur ein Bibelvers. Aber wir haben diesen Bibelvers sozusagen über dieses Jahr geschrieben, weil wir denken, das ist wichtig. Da steckt ganz viel Wahrheit, ganz viel Kraft, ganz viel Wichtiges von Gott drin, was gut ist für uns, damit unser Leben gelingen kann. Und jetzt könnte man denken, prüft alles, machen wir das nicht dauernd? Als ich so überlegt habe für diese Predigt, habe ich so gemerkt, wir leben eigentlich in einer Kultur des Prüfens und Bewertens. Das ganze Internet ist voll von. Wir bewerten alles. Wir prüfen, und dafür, bevor ich es bewerte, muss ich irgendwas prüfen. Das geht los bei Restaurants, Hotels, Urlaube, Läden, bis hin zu Ärzten. War ich da? Bin ich zufrieden? Bin ich nicht zufrieden? Prüfe ich? War der gut? War der nicht gut? Zack, kriegt der 1, 2, 3, 4, 5 Sternchen. Wir leben eigentlich in einer Kultur dieses Prüfens und Bewertens. Und da kommt auch das Problem hoch. Da geht jemand zum Arzt, hat Probleme, denkt, hey, dann muss ich mir jetzt die richtigen Pillen oder den richtigen Saft verschreiben. Und dann geht es weiter. Und dann sagt der Arzt, nö, das geht so nicht. Sie müssen was in Ihrem Leben ändern. Stress abbauen. Hatte früher mal so einen Arzt, der mir dann erzählt hat, was ich alles ändern muss, damit ich nicht in Kürze wieder im Krankenhaus liege. Und ich dachte, deswegen war ich eigentlich gar nicht hier. Und manchmal gibt es dann so Leute, die sagen dann, hey, was ist das für ein blöder Arzt? Der kriegt bestenfalls einen Stern. Er ist zu blöd, die richtigen Tabletten aufzuschreiben, damit einfach wieder alles gut wird. Und dann kriegt er die absolute Negativbewertung, unfähig, unprofessionell, der kann es nicht. Und ich suche einen Arzt, will natürlich prüfen, guck rein und denke, oh nee, zu dem brauchst du gar nicht hingehen. Der ist ja eine absolute Flasche. Da gehe ich gar nicht erst hin, da rufe ich gar nicht an. Vielleicht wäre das der richtig gute Arzt für mich gewesen, weil ich vielleicht gar nicht so reagiert hätte, weil ich vielleicht gesagt hätte, okay, ich muss wirklich was tiefer ändern in meinem Leben. Gut, dass mir endlich mal einer klar ist. Einen klaren Wein einschenkt und ich weiß, woran es liegt, was ich machen muss. Und wir merken da schon, wo das Problem liegt bei diesem ganzen Bewerten, worauf kann ich mich eigentlich verlassen? Da wird überall bewertet, aber ist das wirklich, gibt mir das wirklich einen Hinweis für das, was gut ist oder was nicht gut ist? Und wir merken, dass die eigentliche Frage ist, was ist denn überhaupt gut? Was ist eigentlich richtig? Und wer weiß das? Und das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Wenn ich jetzt hier durchgehen würde, dann würde ich ganz unterschiedliche Ideen von gut und richtig bekommen. Sehr wahrscheinlich zu einem erheblichen Teil christlich geprägt, liegt an unserer an unserem Leben, das wir so führen mit Gott. Aber selbst da würde ich wahrscheinlich sehr unterschiedliche Antworten bekommen. Und wenn ich so rumhöre, nicht bei uns gerade in der Gemeinde, sondern so einfach in der Welt um mich rum, dann höre ich da ganz interessante Fragen. Da geht es zum Beispiel darum, eben, was ist gut, was ist richtig. Dann höre ich immer wieder da, was macht es mit mir? Kennt ihr diesen Spruch? Was macht das mit mir? Ich wusste am Anfang gar nicht so ganz genau, was sie meinen, aber mittlerweile, glaube ich, habe ich es verstanden. Eine andere Sache ist, fühlt sich das gut an für mich? Habe ich da ein gutes Gefühl oder nicht so ein gutes Gefühl? Ganz im Ernst, wichtige, vielleicht sogar langfristige Entscheidungen aufgrund von Gefühlen zu treffen, ist hochriskant. Das kann ganz schnell in die Hose gehen. Denn am nächsten Morgen stehe ich mit dem anderen Fuß auf und die Gefühle sind auf einmal komplett anders. Und dann muss ich alles wieder vollkommen umreißen. Dann ganz oft, ist es angenehm oder bequem für mich? Oder muss ich dann was ändern? Wird das unangenehm? Oh, dann müsste ich mein Leben ändern. Auch ganz wichtig, bestätigt das meine Überzeugungen? Oder stellt mich das in Frage? Das kann ja nicht gut sein, wenn mich das in Frage stellt. Ich habe mir doch mein Leben so aufgebaut, weil ich denke, das ist gut so. Ganz oft auch eine Frage, bringt es mir einen Vorteil? Oder ist es letztendlich von Nachteil für mich? Und am Ende auch, bekomme ich das, was ich eigentlich will? Weil eigentlich habe ich ja ganz oft eine Idee, was ich haben möchte. Eine Idee, was ich gut finde. Kriege ich das jetzt auch oder am Ende doch nicht? Gehe ich leer aus? Und ich weiß nicht, wie euch das geht, ob ihr solche Fragen kennt, ob ihr, wenn es um gut und richtig geht, vielleicht auch von diesen Fragen, die hier so gestellt sind, da so einige von habt. Also ich merke das immer wieder, dass diese Fragen in meinem Kopf rotieren. Und wenn wir uns das angucken, dann merken wir, dass das extrem egozentriert ist. Das fällt uns gar nicht mehr auf, weil das ist unser normales Leben. Unsere ganze Gesellschaft ist vollkommen individualisiert und es dreht sich immer nur um mich. Das Problem ist dabei, dass es 8 Milliarden Mal mich gibt. Wer hat denn jetzt recht? Ich mit meinen Überzeugungen? Du, du, du? Weil die werden alle unterschiedlich sein. Vielleicht nicht krass unterschiedlich, sondern nur ein bisschen unterschiedlich. Manche auch komplett unterschiedlich. Wer hat also recht mit seinem Gut und seinem Richtig? Und die Frage letztendlich, die man heute definitiv stellen muss, wie viele Wahrheiten gibt es eigentlich? Eine? 100? 1 Million? 8 Milliarden? Wie viele Wahrheiten gibt es eigentlich? Oder andersrum gefragt, gibt es eine Wahrheit, die wirklich für alle gilt? Die über allem steht, was wir egoistisch, egozentrisch, individualistisch für uns zurechtgebaut haben. Das wäre dann schon eine ganz schöne Herausforderung. Und genau das ist die Frage, wenn wir weitergehen wollen, eigentlich was ist gut, dann müssen wir genau dahin kommen, gibt es ein über uns allen stehendes Gut? Gibt es ein über uns allen stehendes Richtig? Herausfordernd. Und da kommt es gleich richtig dicke. Johannes 14, Vers 6. Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Schon extrem anmaßend, oder? Da gibt es so einen Typen, der sagt, ich bin die Wahrheit. Nicht, ich habe die Wahrheit. Ich gebe euch die Wahrheit. Ich erzähle die Wahrheit. Der sagt vollen Ernstes, ich bin die Wahrheit. Ganz schön anmaßend, oder? Und der Typ hat leider eine andere Wahrheit als ich. Das macht es noch problematischer. Und da steht er mit diesem Anspruch und sagt, ich bin die Wahrheit. Du willst wissen, was die Wahrheit ist? Ganz einfach. Guck mich an. Dann weißt du es. Aber es geht weiter. Es ist nicht nur Jesus, sondern im Jeremia, also auch im Alten Testament, können wir nicht sagen, naja, das ist halt Jesus. Gott ist eigentlich. Es gibt ja so Menschen, die versuchen dann immer irgendwie Unterschiede zwischen Gott, Jesus und Heiligem Geist und so zu machen. Jeremia sagt das, im Jeremia wird das gesagt, aber der Herr, Gott, der Vater, ist Wahrheit. Er ist der lebendige Gott und ein ewiger König. Und schon wieder, hat nicht die Wahrheit, zeigt euch nicht die Wahrheit, führt euch nicht in die Wahrheit. Er ist die Wahrheit. Also alles das, was wir über Gott erkennen, was wir über Gott hören in der ganzen Bibel, und die fängt, wie gesagt, am 1. Mose 1 an, nicht bei nicht im Neuen Testament, also auch das ganze Alte Testament, alles, was wir dort über Gott erfahren, über seine Werte, über seine Ideen, über das, die Idee von Leben, die er hat, über das, wie er sich das mit uns Menschen vorstellt, alles das ist die Wahrheit. Und bei manchen kribbelt es jetzt vielleicht schon so langsam ein bisschen, weil sie merken, das könnte ganz schön herausfordernd werden. Aber wir haben ja die heilige Dreieinigkeit und nicht das heilige Duett. Und deswegen im Johannes 15, Vers 26, sagt Jesus selber, also der Chef selbst, wenn aber der Tröster kommen wird, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Auch der Heilige Geist ist Wahrheit. Das heißt, Gott, egal in welcher Form, ist Wahrheit. Und diese Wahrheit ist die einzige Wahrheit, wenn wir der Bibel glauben. Wenn wir in die Bibel reingehen, dann finden wir immer wieder diesen Hinweis, dass Gott die Wahrheit ist und dass wir uns an ihm ausrichten, dass er alles ausrichtet und letztendlich alles an dieser Wahrheit ausgerichtet wird. Und Gott ist die Wahrheit, und wenn wir dann angucken, wo das hinführt, wenn man mit diesem Gott lebt, und viele von euch hier haben sich dafür entschieden, dass sie mit diesem Gott leben wollen, dann hat das Konsequenzen. Und die lesen wir zum Beispiel im Psalm 86, Vers 11, wo der Psalmbeter sagt, weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Es ist also nicht nur dieser absolut wahre Gott, der da oben steht, irgendwie, der über allem ist, der einfach da ist und die absolute Wahrheit hat, sondern diese absolute Wahrheit möchte Gott in unser Leben geben und möchte, dass unser Leben immer mehr von ihm bestimmt wird und damit auch von seiner Wahrheit bestimmt wird. Und das geht weiter, auch im Neuen Testament, Epheser 5, Vers 9. Die Frucht des Lichts, also die Frucht des Lebens im Licht des Lebens mit Gott, ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Das heißt, wenn ich wirklich mit Gott lebe, dann färbt das ab. Wenn ich lebe mit dieser Wahrheit, dann färbt das auf mich ab. Und diese Wahrheit kommt in mein Leben, die breitet sich in meinem Leben aus. Es sei denn, ich baue Dämme und Mauern bis hierhin und nicht weiter. Okay, Wahrheit, aber hier ist Schluss. Aber wenn ich wirklich offen bin für Gott, dann muss ich damit leben, dass mich diese Wahrheit immer mehr prägen wird. Dass diese Wahrheit immer mehr in meinem Leben Einzug hält und mein Leben prägen wird. Und das, wie ich denke, wie ich rede, wie ich handle, immer mehr davon geprägt wird. Gott hat sozusagen das Monopol auf Wahrheit, wenn wir der Bibel glauben. Und das ist von Anfang an angegriffen. Ist also nicht, wie ich manchmal so höre, heute, was für eine schlimme Zeit und alles wird zur Diskussion gestellt und so. Diese Wahrheit Gottes, die ist von Anfang an angegriffen. Ganz am Anfang im Garten Eden, es gab nur zwei Menschen. Und da kommt die Schlange und sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben? Der sagt nicht, hey, Gott ist scheiße. Gott, was wollt ihr mit Gott? Der ist doch blöd. Der verbietet euch nur alles. Nein, der macht das ganz anders. Der stellt Gottes Wahrheit in Frage. Das geht so bis zum Ende, durch die ganze Bibel durch. Wird es immer wieder in Frage gestellt, was Gott sagt. Ist das wirklich so? Müssen wir uns daran halten? Ist das wirklich wichtig? Das geht bis zum Ende, wo das leere Grab ist und bestritten wird, dass Jesus auferstanden ist. Der ist geklaut worden, der ist geraubt worden. Diese Mythen gibt es bis heute. Viele sagen, ja, der ist ja gar nicht auferstanden, die sind dann nachts gekommen und haben den weggenommen. Und das gab es von Anfang an. Und diese Angriffe gegen die Wahrheit gehen bis heute. Denn das, was in diesem alten Buch, was wir Bibel nennen, steht, das ist vollkommen unmodern. Das ist absolut nicht mehr zeitgemäß. In vielen Sachen auch echt unlogisch, muss ich als Wissenschaftler sagen, ist gar nicht so einfach, das zu glauben, weil da passen einfach Sachen überhaupt nicht rein ins rationale Denken, das geht gar nicht. Allein, dass ein Baby ohne Mann gezeugt wird, fragt man Mediziner, das geht so nicht. Also, da gibt es echt Sachen, die passen einfach nicht. Und das ist dieser ewige Kampf zwischen meinem Ego und Gott, zwischen meiner Wahrheit, die ich mir zurechtbaue, wie sie mir gefällt, wie sie für mich passt, wie sie mir angenehm ist. Und diese allgemeine Wahrheit, die Gott ist. Der sagt, das gilt für alle. Das ist für alle gut, das ist für alle wegweisend, das ist für alle eine Wahrheit, die ihnen zum Leben hilft. Es ist keine Wahrheit, die uns fertig macht, die uns zeigen will, wie dumm und erbärmlich und klein wir sind, die uns zeigen will, wie verlogen wir sind und wie falsch wir sind, sondern das ist die Wahrheit, die da ist, um uns zum Leben zu führen, um uns ein Leben zu eröffnen, das wirklich wertvoll und erfüllt ist. Und da haben wir also die Wahrheit. Und die Frage ist jetzt, stellen wir uns dieser Wahrheit? Nehme ich diese Wahrheit der Bibel, die da einfach steht, nehme ich das an? Wird das meine Wahrheit? Und ihr merkt vielleicht, dass das ein bisschen kribbelig ist. Vielleicht jetzt gerade im Moment noch nicht, aber dann lest ihr Sachen in der Bibel und denkt, nee, das geht echt zu weit. Das ist vollkommen überholt. Das ist doch letztes Jahrtausend. Und das steht da aber immer noch. Und das galt vor 2000 Jahren und das galt vor 1000 Jahren und das gilt heute. Und das gilt in 1000 Jahren und in 2000 Jahren und in alle Ewigkeit. Das ist die Wahrheit, die über allem steht. Und das ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Glaube ich diese Wahrheit? Stelle ich mich dieser Wahrheit? Oder will ich an meiner eigenen Wahrheit festhalten? Denn diese göttliche Wahrheit, das werde ich ganz schnell merken, die fordert mich heraus. Da kann ich nicht einfach weitermachen. Kann ich nicht einfach mein Ding durchziehen. Sondern ich werde immer wieder merken, hier lebe ich nicht in der Wahrheit und hier muss Wahrheit einkehren, wenn ich wirklich mit diesem Gott leben will. Und da geht es um die Ideen von außen, was uns die Welt heute sagt. Und klar, wir als Christen, ja, die Welt, dahingegeben, zählt eh alles nicht. Die wissen eh nicht, was wirklich wahr ist. Jetzt gucken wir aber mal in den Kontext zu dieser Jahreslosung und merken, da geht es um was anderes. Genau, da ist diese Jahreslosung rausgenommen. Wir sehen mal den Kontext. Lasst den Geist Gottes ungehindert wirken. Das ist also eine Ansage unter Christen, weil Nichtchristen lassen den Geist Gottes sowieso nicht unter sich wirken. Warum auch? Wenn ich nicht an diesen Gott glaube, nichts mit dem zu tun haben will, warum soll ich dann seinen Geist wirken lassen? Es geht um uns, um die, die wir uns entschieden haben, mit Gott zu leben. Lasst den Geist Gottes ungehindert wirken. Wenn jemand unter euch in Gottes Auftrag prophetisch redet, dann geht damit nicht geringschätzig um. Prüft jedoch alles und behaltet das Gute. Das Böse aber, ganz gleich in welcher Form, sollt ihr meiden. Das ist also der Kontext der Jahreslosung. Es geht um Diskussionen, nicht von außen mit der Welt, die eh nichts von Gott hält, sondern um uns hier innen drin. Es geht um die Ideen, die hier zwischen uns, denen, die mit Gott unterwegs sind, rumgeistern. Christliche Prophetien, theologische Ideen und Modelle. Wenn man sich die Theologie anguckt, die hat sich ganz schön gewandelt in den letzten 1000 Jahren. Das, was vor 1000 Jahren theologische Common Sense war, das ist mittlerweile vollkommen überholt. Total unmodern. Theorien, geistliche Erkenntnisse, auf welcher Ebene auch immer. Wir haben das ja in einer Predigtreihe vor einigen Wochen gehabt, im Galaterbrief. Es geht um die gleiche alte Frage, die schon die Galater bewegt hat. Auch da gab es viel Streitereien und der kam nicht von außen, die waren intern. Was gehört denn dazu, wenn ich ein ordentlicher Christ bin, wenn ich mit Gott wirklich lebe? Was ist denn, was muss ich denn da alles machen? Jesus plus alle möglichen Sachen, Gesetz, Regeln, Beschneidung und. Oder Jesus allein. Und das reicht. Und wir haben gesehen, Verwirrungen, Versuchungen, Verführungen gab es damals schon. Da gab es die Leute, die behauptet haben, nee, das geht unter keine Umstände. Da musst du auf alle Fälle noch das und das dafür haben. Und wir haben gesehen, wie Paulus vehement sich dagegen gewehrt hat, dass dieses Evangelium, das er gepredigt hat, nämlich Jesus allein, dass das verführt und verwässert wird und die Menschen verwirrt werden. Und genauso ist das bis heute. Wenn wir heute gucken, was christliche Kirche ist, kann man das gar nicht so genau sagen, weil die ist total unterschiedlich. Und da rein kommt jetzt dieser Vers, prüft jedoch alles und behaltet das Gute. Und das heißt prüft, das heißt also nicht, geht zum Rabbiner, geht zum Priester, geht zum Pastor, geht zum Papst und lasst prüfen, was das Richtige ist. Das steht da nicht. Vielleicht lesen wir das manchmal so, aber das steht da nicht. Es steht, das ist an die Menschen gerichtet, prüft ihr, ihr alle, ihr prüft, nicht irgendjemand anders. Das, was du für dein Leben glaubst, das, auf was du dein Leben baust, dafür bist du verantwortlich, es zu prüfen. Also ich soll prüfen, alles, auch diese Predigt, ist nicht ausgenommen. Manche sagen, oh, der schon wieder, oh ja, ich weiß, ich kenne den ja. Gut. Und andere sagen, wow, ja, das ist gut, das hat mich total berührt, das ist vollkommen egal. Ihr müsst prüfen, was das Gute ist, ob das gut und richtig ist, ob das Gott gewollt ist, ob das was ist, was Gott euch sagt, damit ihr in das Leben reinfindet, das Gott für euch vorbereitet hat. Und ihr merkt, Christsein ist doch nicht ganz so easygoing, wie wir das manchmal so gerne hätten. Da hören wir was Tolles, klar, so ist das. Und dann hören wir wieder was und so ist das. Dann kommt jemand anders, der hat was anderes gehört, dann hey, vollkommen verrückt, wie kommst du denn auf so einen Kram? Letztendlich müssen wir alle prüfen. Und wenn wir wirklich prüfen bei Gott, dann werden wir das Gleiche herausfinden, denn Gottes Wahrheit ist nicht tausendfach unterschiedlich, sondern Gottes Wahrheit steht und ist einzigartig. Wie kann ich das prüfen? Die üblichen Verdächtigen. Bibel, Beten, Heiliger Geist, andere Christen, Bücher und Medien. Und das steht als letztes, obwohl die viele das als erstes machen. Da höre ich irgendwas in unseren sozialen Netzwerken, das klingt gut, das ist total klasse. Oh ja, so ist Gott, das nehme ich jetzt. Und das ist die Gefahr. Das, was hier als letztes steht, kommt bei uns ganz oft als erstes. Und leider manchmal auch als einziges. Oder vielleicht sogar oft als einziges. Und das hat eine sehr große Gefahr, über die wir gleich noch kurz reden müssen. Aber wir fangen oben an. Denn oben steht nicht umsonst oben, sondern das ist der Klassiker, die absolute Nummer 1. Und das ist die Bibel. Wer kennt sie nicht? Das Buch, das bei manchen so vollkommen eingestaubt hinten in der Ecke steht und bei anderen so abgegriffen ist, dass es schon fast auseinanderfällt. Also die Bibel kann sehr unterschiedlich aktiv sein. Und wenn ich jetzt über die Bibel rede, dann weiß ich, dass das für manche echt problematisch ist. Für mich war das jahrzehntelang echt problematisch. Die stille Zeit, kennt ihr wahrscheinlich so als Christ, stille Zeit mit Gott. Das war meine größte Herausforderung, weil die war totenstill. Da war wirklich absolute Stille, Funkstille. Und das war so langweilig und das war wofür. Und außerdem, die spannenden Geschichten der Bibel kenne ich schon alle. Und die Bibel ist ja auch nicht endlos, da kommen keine neuen spannenden Geschichten. Ich fand es sehr, sehr herausfordernd. Aber letztendlich sagt Jesus wieder selbst, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Es gibt also auch einen Sinn, warum wir die Wahrheit erkennen sollen. Das ist nämlich unsere Freiheit. Die Freiheit, so zu leben, wie wir eigentlich geschaffen sind. Nicht irgendeine Kopie zu leben von das, was sich irgendjemand ausgedacht hat, sondern das zu leben, wozu Gott uns geschaffen hat. Und die Bibel, heute sage ich allen, da kommt ihr nicht dran vorbei. Egal wie euch das herausfordert, egal wie blöd ihr das findet, ihr kommt an der Bibel einfach nicht vorbei. Es ist eine sehr gute, wenn nicht sogar die beste Möglichkeit, Gott kennenzulernen. Kennenzulernen, wer er ist, was er gut findet, was er liebt. Das, was letztendlich in seinen Augen gut ist. Und dieses Buch, das ist, spiegelt so viel Erfahrung von Menschen mit Gott wider, angefangen im Alten Testament bis in die Offenbarung, dass wir wirklich ganz viel über Gott dort finden können. Und je mehr ich in dieser Bibel drin bin, desto mehr erkenne ich Gott, desto mehr verstehe ich Gott, desto mehr sehe ich, wie Gott Sachen sieht und desto leichter fällt es mir auch zu erkennen, ob etwas in Gottes Augen gut ist oder nicht. Und wenn ich nach bestimmten Themen suche, gibt es heute geniale Hilfen, Suchmaschinen im Internet, KI, von vielen verteufelt. Als Lehrer hatten wir da heiße Diskussionen im Lehrerzimmer, ob KI jetzt gut ist oder schlecht ist und die Schüler jetzt gar nichts mehr machen müssen, ist eigentlich wie bei allem. Wenn man es gut benutzt, ist es gut und wenn man es schlecht benutzt, ist es nicht gut. Ein Freund von mir hat in diesem Herbst, haben ihn verschiedene Themen mit Gott sehr bewegt und er hat ChatGPT genutzt und hat ganz viel rausgefunden. Nicht, weil er dieser Maschine geglaubt hat, sondern weil diese Maschine ihm Bibelstellen zu den Themen ausgespuckt hat, die ihn interessiert haben, die ihn bewegt haben. Und ich fand das total gut, was man mit KI machen kann. Ich habe das so noch nicht ausprobiert. Aber es ist unheimlich wertvoll, weil viele Leute stehen vor dem Buch und denken, ja und? Ich würde ja gerne wissen, aber wo finde ich das denn? Wenn ich jetzt bei 1. Mose 1 anfange, dann muss ich vielleicht 1000 Seiten lesen, bevor das kommt, was mich eigentlich wirklich interessiert. Und das ist das Gute, wir können ja auch mal die ganzen modernen Möglichkeiten zum Sinnvollen ausnutzen, nicht nur zum Zeitwegstehlen, sondern auch zu sinnvollen Sachen und tippen da das ein, was uns eigentlich bewegt und werden erstaunt sein, was da alles ausgespuckt wird. So einige Teile dieser Bibel sind zum Beispiel auch so, dieser Predigt sind auch so entstanden, weil ich was bei Google eingegeben hat und da gibt es heute die Möglichkeit, dass der KI mitspielt und dann zack, bumm, kriegst du Bibelstellen. Als ich dann gesehen habe, dachte ich, genau das war das, wonach ich gesucht habe, was ich so in Gedanken hatte, aber wo ich nicht wusste, wo es ist. Also man kann diese ganzen modernen Möglichkeiten nutzen. Am Ende geht es darum, dass Gott durch sein Wort zu mir redet. Und die große Wende in meiner Beziehung zur Bibel war, dass ich nicht mehr gelesen habe, um Wissen zu sammeln, um frommes Wissen zu sammeln, Wissen über Gott zu sammeln, sondern wo ich vom Beten gebetet habe, Heiliger Geist, mach du dieses Wort lebendig. Rede durch dieses Wort in mein Leben. Ich will nicht Wissen sammeln, sondern ich will dich besser kennenlernen. Ich will wissen, wer du bist, wie du bist, was du über mich denkst, was du über Menschen generell denkst. Und diese Bibel wurde auf einmal lebendig. Das ist der Wahnsinn. Du liest Sachen und denkst, stand das da schon immer? Das habe ich ja noch nie. Aber die Sachen stehen da alle schon seit vielen tausend Jahren. Aber für mich wurden sie auf einmal ganz neu. Und wenn ihr Probleme habt mit dieser Bibel, weil sie ist so wichtig als Informationsquelle, als Kennenlernen von Gott, wenn ihr Probleme damit habt, versucht es einfach mal vorher zu beten, bevor ihr sie aufschlagt. Und lasst euch überraschen, wie lebendig Gott ist und wie lebendig er durch dieses alte Wort reden kann. Das zweite ist beten. Beten, also ganz normal reden mit Gott. Nicht irgendwelche Formeln sprechen, gebückte Haltung einnehmen, irgendwie sakrale Musik oder sowas, sondern ganz einfach, ganz normal reden mit Gott. Unserem Papa, der nur das Beste für uns will, unserem besten Freund und ja, ganz normal, wie wir mit unserem besten Freund reden, mit unserem Papa reden. Kommt zu ihm und redet mit ihm über das, was euch bewegt. Und auch dazu gibt es Verheißungen in der Bibel. Wieder in Jeremia, rufe mich an, so will ich dir antworten, bla bla bla, den Rest schenken wir uns, das führt uns weg vom Thema. Aber es geht um dieses, ruft mich an und ich rede zurück, es kommt was zurück. Auch sowas, früher fand ich auch beten schwierig, weil irgendwie kam da nie was zurück. Wie gesagt, die stille Zeit war totenstill. Und ich dachte überhaupt, geht das, verlassen diese Worte überhaupt diesen Raum, können die durchs Dach gehen, geht das weiter? Beten ist unheimlich kraftvoll. Eine unheimlich wichtige Quelle, Gott kennenzulernen und von Gott gezeigt zu kriegen, was es heißt, mit ihm zu leben. In Johannes 14, Vers 13 sagt Jesus wieder selbst, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Und wir benutzen, glaube ich, diesen Vers ganz oft, wenn es um, wir sind krank und wir wollen wieder gesund werden oder wir haben Mangel und wir brauchen das. Wir haben einen Wunsch und ich hätte das so sehr. Und in Jesu Namen, das ist ja immer so toll, wenn dann gebetet wird und dann in Jesu Namen, Amen. Und dann steht es hoffentlich gleich da. Das meint mehr in meinem Namen. Das heißt wirklich, dass ich in ihm bin, dass ich ihn verstanden habe, in dem, was er will, dass das mein Wille ist. Aber es steht immer noch da, was ihr bitten werdet, das will ich tun. Und warum nicht mal das für so Sachen wie Weisheit benutzen? Ich weiß nicht, was richtig und gut ist. Ich möchte ja gerne das tun und das leben, was du gut findest, aber ich weiß es einfach nicht. Wie wäre es einfach mal beten? Ich bitte dich darum, dass du mir Weisheit gibst, dass du mir zeigst, was gut ist. Auch dafür gilt diese Zusage. Was ihr bitten werdet, das will ich tun. Ich will Weisheit haben, ich bitte Gott darum und ich werde sie bekommen. Er reagiert auf unsere Gebete und gibt uns, worum wir bitten. Eine unheimlich starke Quelle, rauszufinden, was gut und richtig ist nach Gottes Ideen. Und jetzt kommt der absolute Hammer, Heiliger Geist. Die große Hilfe, die Wahrheit zu erkennen. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, wieder Jesus im Originalton, wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Ist das nicht genial? Die Wahrheit vollständig zu erfassen. Nicht so ein bisschen mehr, in dem Bereich vielleicht, aber da hilft es nicht, sondern die Wahrheit vollständig zu erfassen. Der Heilige Geist, das große Ding, das der Gamechanger ist, das es wirklich verändert. Vorher sind wir wie Dumme durch die Welt getorkelt und wussten nicht, wo es mal links, mal rechts, wussten nicht, wo es hingeht. Hey, Geschichte, vorbei. Da gibt es jetzt jemanden, den Heiligen Geist, der uns sagt, wo es lang geht, der uns sagt, was richtig ist, der sagt, was dran ist. Der Heilige Geist, Gott, lebendig in uns. Schwer vorstellbar, muss ich ehrlich gesagt zugeben, also für mich jedenfalls, als rational denkender Naturwissenschaftler, ich kann es nicht verstehen, ich kann es nur glauben, wie jemand lebendig in mir sein kann, so ein Gott, so ein allmächtiger, unheimlich großer Gott. Gottes Wahrheit lebendig in uns. Wir können also nicht nur außen irgendwo suchen nach Wahrheit, sondern hier drin ist die. Der Heilige Geist lebt in uns. Das heißt, Gottes Wahrheit lebt in uns, in mir. Die Erkenntnis, was gut ist, lebt in mir. Lebst du schon mit diesem großen Geschenk des Heiligen Geistes in deinem Leben? Ist das eine Größe, die du kennst, die irgendwo dazugehört? Ist das was, wo du denkst, ja, Pfingsten, genau, da, doch, der macht irgendwie, hat schon ganz schön viel gemacht. Und bei manchen, hey, da macht er ganz viel. Oder ist das der Game Changer in deinem Leben? Der Heilige Geist macht den Unterschied. Ob es glaubt oder nicht, es ist so. Denn der Heilige Geist ist Gott in mir. Und es liegt an mir, ob ich das zulasse oder nicht. Gott zwingt mich nicht dazu, in mir zu leben, sondern er wartet darauf, dass ich ihn einlade. Und das können wir gar nicht oft genug tun. Und deswegen steht es an anderer Stelle in der Bibel nicht umsonst, dass wir uns immer wieder nach dem Geist ausstrecken sollen, uns immer wieder von dem Geist erfüllen lassen sollen. Weil wir automatisch immer wieder wegkommen davon, in dieser Beziehung, in dieser Erfüllung vom Heiligen Geist zu leben, zu denken, zu handeln. Also ein ganz wichtiger Punkt. Andere Christen, macht es Sinn, wenn ich rausfinden will, was gut und richtig ist, hier mit euch zu reden, eure Meinung zu hören? Und jetzt könnte man denken, ja, sicherlich, natürlich. Weil ihr habt eure Erfahrungen mit Gott, ihr habt Erlebnisse mit Gott, ihr habt Sachen rausgefunden, die euch, wo Gott euch was gezeigt hat, was gut und richtig ist, was er mir vielleicht nicht gezeigt hat, weil ich dieses Thema noch nicht mit ihm hatte. Und wir können unheimlich viel voneinander profitieren. Und nicht umsonst heißt es ja, dass wir uns gegenseitig ermahnen und ermutigen sollen. Das, was ich mit Gott erlebt habe, weitergeben, nicht für mich behalten. Deswegen haben wir auch immer Zeugnisse, wo wir Sachen weitergeben. Das ist also, das passiert, wenn man mit Gott lebt. Wahnsinn. Aber da ist noch mehr. In Matthäus 18, Vers 20 steht, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich in ihrer Mitte. Und deswegen macht das so einen riesen Unterschied, ob ich mit zwei oder drei Christen mich berate oder mit zwei oder drei Menschen, die keine Ahnung von Gott haben, die auch nichts mit Gott zu tun haben wollen. Denn wenn ich mit zwei oder drei Christen zusammen bin, und wir uns genau das Genaue machen am Anfang, uns ihm zu öffnen, in seinem Namen jetzt die ganzen Sachen zu besprechen, dann sind das nicht zwei, drei, vier, fünf, sechs Leute, sondern es ist Gott persönlich präsent mitten unter uns. Und das ist eine ganz neue Dimension. Ich rede nicht nur mit Menschen, da ist Gott mit dabei in diesem Gespräch, in dem, was gesprochen wird. Das ist ein großer Gewinn. Und ich kann Rückfragen stellen. Ich kann zum Beispiel nachfragen, habe ich das jetzt richtig verstanden, was du meinst? Da können Erklärungen gegeben werden. Ah, nee, also eigentlich meine ich das so und so. Und da höre ich nicht was und nehme das einfach so auf und mache mir dann daraus, was ich denke, was das heißen soll, sondern da gibt es Kommunikation. Da sind Rückfragen, Erklärungen möglich. Da wird auch mal nachgefragt, hey, wie geht's dir jetzt? Wir haben doch darüber gesprochen und was hast du erlebt seitdem? Hat sich was verändert? Das ist nämlich das große Problem, was beim letzten Punkt Bücher und Medien fehlt. Das ist meine One-Man-Show. Da lese ich ein Buch, da schaue ich mir Sachen an, Beiträge an im Internet und sonst wo und ich mache daraus, was ich glaube, was mir gut tut. Und das ist die große Gefahr dabei. Da gibt es keine Rückfragemöglichkeit, keine Erklärung, da wird auch nicht nachgefragt, hey, du hast meinen Post gelesen und warst begeistert davon, was hat sich jetzt eigentlich verändert, was bewegt das in dir, was ist daraus entstanden, sondern ich suche mir Sachen, oft auch so in meiner Bubble, bei den Leuten, die ich gut finde, weil ich weiß, dass die auch so drauf sind wie ich, hört sie immer gut an, ist auch nicht so herausfordernd, stellt mich nicht auch in Frage und so weiter. Und das ist die große Gefahr, dass wir uns da unser Menü zusammenstellen an Impulsen und Wahrheiten, die uns passen, die wir so gerne haben wollen. Heute ist es oft das Erste und oft auch das Meiste und manchmal gar nicht so selten auch das Einzige, wo dann die Wahrheiten herkommen. Und das ist brandgefährlich. Diese Bücher und Medien, versteht mich nicht falsch, ich habe nichts gegen Bücher über Gott oder wie über Christsein und sonst was alles. Ich habe auch nichts über die diversen Leute, die im Internet ihre Gedanken, die sie von Gott haben, raushauen. Ich mache das ja selber. Also. Nur das ist nicht Gott. Das sind Menschen. Die Sachen können mir Impulse geben, können mich zum Nachdenken bringen. Die können mir helfen, Zusammenhänge zu verstehen, Sachen klarer zu sehen. Und natürlich kann auch da Gott direkt zu mir sprechen. Das habe ich nicht nur einmal erlebt, dass ich ein Buch gelesen habe und nicht das Buch mich total angesprochen hat, sondern Gott, während ich das Buch lese, auf einmal ganz klar zu mir redet, mir Gedanken gibt, wo ich denke, warum? Was hat das jetzt damit zu tun? Aber Bücher und Medien sind nicht automatisch diese direkte Quelle von Gott, sondern sie sind von uns, von Menschen. Und letztendlich gilt genau dafür, dass sie auch wieder überprüft werden müssen. Mit genau dem, über was wir gerade gesprochen haben. Auch diese Predigt hier, das kann euch Impulse geben. Das kann euch vielleicht irgendwie neu ins Nachdenken bringen. Wäre schön, wenn das so ist. Aber auch das müsst ihr überprüfen. Das ist nicht die Wahrheit. Und wir merken vielleicht, das ist gar nicht ganz so einfach mit der Wahrheit. Und ich habe früher manchmal so gesagt, hey, Christsein macht das Leben voll kompliziert. Ohne Gott kann man so locker einfach leben. Okay, gut, dann gibt es halt die Genickschläge und dann gibt es halt die Momente, wo man denkt, das war jetzt voll für die Socken die letzten Jahre, voll aufs falsche Pferd gesetzt, voll untergegangen. Gehört dann auch dazu, aber bis dahin war es doch so schön entspannt und locker. Und jetzt auf einmal müssen wir prüfen. Hey, das Gute ist, ihr müsst nicht prüfen. Wir müssen nämlich gar nichts. Ist alles freie Entscheidung. Wenn ihr rausfinden wollt, was diese Wahrheit ist, die Gott hat, die über allem steht, was wir so für wahr und richtig halten. Diese Wahrheit, die da ist, um uns in ein Leben zu führen, das viel mehr ist als alles, was wir uns vorstellen. Uns davon abhält, in dieses Leben reinzukommen. Und das ist das Prüfen, dass wir, wie wir es gelesen haben, alles das, was nicht dazugehört, das Böse wurde in dem Vers genannt, dass wir das loslassen, dass wir uns davon trennen. Wir prüfen, damit wir uns von dem, was uns nicht gut tut, trennen und dem nachfolgen, was gut für uns ist, was unser Leben aufbaut, was unser Leben wertvoll erfüllt und gelingend macht. Und da kommen wir nicht hin, ohne dass wir uns Gedanken machen. Und deswegen ist es eure Entscheidung, ob ihr diese Wahrheit finden wollt, ob ihr den Segen, der in dieser Wahrheit liegt, erleben wollt in eurem Leben, dann geht es nicht ohne Prüfen. Dann kommt ihr da nicht drum rum. Oder ob ihr einfach weitermacht. Vollkommen okay. Dürft ihr machen. Kommt auch kein Stein vom Himmel, der euch erschlägt oder sonst was, sondern das ist die Freiheit, die wir haben bei Gott. Er hält uns die Hand hin und sagt, komm mit auf den Weg in das Leben, das ich für dich habe. Und da müssen wir uns immer wieder mit uns auseinandersetzen und uns immer wieder hinterfragen und prüfen. Oder geh deinen Weg. Darfst du. Wenn ich aber mich entschieden habe, dieses Leben finden zu wollen, von dem Gott redet, dieses erfüllte, dieses absolut sattmachende Leben, dann bin ich herausgefordert. Und zwar ich. Ich muss, soll selbst prüfen. Da geht es nicht, aber ja, hey, wenn wir dann vor dem Herrn stehen, Papa, der Hartmut hat aber diese Predigt da so gehalten, das war doch alles ganz klar. Die Ausrede zieht nicht, sondern ich bin verantwortlich für mein Leben. Ich bin verantwortlich für alle Entscheidungen meines Lebens. Und deswegen sollte ich prüfen, wie ich mich entscheide, für was ich mich entscheide, auf was ich mich einlasse und von wem ich mich trenne. Und ich werde eines Tages vor Gott die Verantwortung für mein Leben übernehmen müssen. Und noch viel schlimmer, ich werde jetzt in diesem Leben schon entweder den Segen Gottes erleben, weil ich mit ihm unterwegs bin, oder eben nicht. Denn diese ganzen Entscheidungen, dieses ganze Prüfen, das ist letztendlich das, das mich dahin bringt, wo ich lebe, wo mein Leben stattfindet. Jede Entscheidung, die ich treffe, ist ein Teil auf dem Weg, den ich gehe. Und ich mit jeder Prüfung, jedes Mal, wenn ich etwas für gut oder für nicht gut erachte, lege ich letztendlich den Kurs meines Lebens fest. Und wenn ich das nicht mit der Wahrheit Gottes mache, dann kann das ziemlich in die Irre gehen. Ich habe das in meinem Leben erlebt, dann ist auf einmal das ganze Leben, das man hatte, auch irgendwann komplett geschrottet, bis auf die Grundmauern weg. Und man steht da, wo man denkt, da wollte ich eigentlich nie stehen, wie bin ich hier hingekommen? Das war nicht eine große Entscheidung, Gott, das interessiert mich gerade alles nicht, was du willst, ich mache jetzt, was ich will, sondern es waren viele, viele kleine Entscheidungen, wo ich nicht an der Wahrheit Gottes alles geprüft habe, sondern an dem, was ich mir an meinen Wahrheiten für mein Leben zurechtgebaut habe. Es beinhaltet die Gefahr, dass man ziemlich auf die Schnauze fällt. Man kann auch Glück haben und so durchkommen. Aber es kann auch ziemlich nach hinten losgehen. Ich selbst soll also prüfen und letztendlich machen wir das ja sowieso alle. Die Frage ist nur, an was wir prüfen. Und ich bin immer wieder herausgefordert, prüfe ich an dem, was ich gut finde, was mir gefällt, was mir passt, was mir gut tut, oder ist für mich der Prüfstein die Wahrheit Gottes, die manchmal sehr herausfordernd sein kann, manchmal mich auch total in Frage stellt, wie ich so lebe, die aber mir definitiv verspricht, dass ich das beste Leben damit finde, das es für mich gibt. Und eins ist mir dann noch sehr deutlich bewusst geworden auf einmal am Ende dieser Predigtvorbereitung. Ich soll selbst prüfen. Und Gott möchte nicht, dass ich Menschen, Meinungen oder Ideen hinterherlaufe und davon mein Leben bestimmen lasse, sondern dass ich ihm nachfolge und mit ihm meine Fragen kläre und mir von ihm zeigen lasse, was seine Ideen für ein erfülltes Leben sind. Es geht dann noch um viel, viel mehr als um mein Leben, um mein Gelingen, weil da sind wir schon wieder in dieser Ego-Rolle drin. Sondern es geht darum, dass Gott möchte, dass ich in Beziehung mit ihm lebe. Es geht nicht nur darum, dass ich gut und richtig lebe, sondern es geht um viel mehr. Es geht darum, dass ich in der Beziehung mit Gott lebe, dass alles, was mein Leben angeht, mit ihm geklärt wird, mit ihm besprochen wird und ich mir von ihm zeigen lasse, was gut und was richtig ist und wie es weitergehen kann. Es geht also um die Beziehung mit Gott. Er möchte mit uns Beziehung haben und nicht, dass wir nur untereinander Beziehung haben, mit anderen Menschen. Das ist toll, mit anderen Menschen Beziehung zu haben, Freunde zu haben, gute Freunde zu haben. Aber Gott möchte, dass wir eine ganz tiefe Beziehung mit ihm haben. Und er der ist, mit dem wir alles besprechen, mit dem wir alles klären. Und da ist noch ein Stück weiter ist mir dann so bewusst geworden, es geht darum, wen ehre ich mit meinem Leben. Ehre ich Menschen, Meinungen, Ideen, von denen ich mich abhängig mache, die mein Leben ausrichten? Sagen, ja, das ist der und der, auch das Internet ist voll davon. Irgendwelche Apostel zu Gesundheit, zu Psyche, zu allem Möglichen. Ehre ich diese Menschen, indem ich ihnen nachfolge, das mache, was sie für gut halten? Oder ehre ich Gott, indem ich ihm nachfolge und mir von ihm zeigen lasse, was richtig ist und ihm mein Leben gebe, dass er mir zeigt, wie dieses Leben ein erfülltes Leben werden kann? Die Bibel fordert uns immer wieder auf, dass wir in allem, was wir tun, in allem, was wir machen, in allem Gott ehren sollen. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt dabei. Ich ehre Gott, wenn ich mein ganzes Leben an seiner Wahrheit prüfe, wenn seine Wahrheit die Grundlage für mein Leben ist. Mehr kann ich Gott, glaube ich, gar nicht ehren. Amen.